Je mehr Freiheiten man dem Kreativen lässt, desto größer ist die Chance, einen wirklich ganz, ganz tollen, unikaten Garten zu kriegen. Da wieder ein Kunde kommt, der 300 Quadratmeter Betonsteinpflaster gelegt haben möchte und wir machen das einfach, dann verdient man da vielleicht Geld dran, aber das ist nicht das, was die Gartenkultur weiterbringt. Das heißt, man ist dann nur der Erfüllungsgehilfe seines Kunden. Wir sind ja nun mal eine sehr, sehr kreative Branche. Also wir sind eigentlich mit die kreativste Branche, die ich mir überhaupt vorstellen kann, weil wir haben Höhe, Breite, Tiefe ist ja klar, ne? Und dann haben wir auch noch den Faktor Zeit über das Wachstum. Und das gibt es sonst nirgendwo. Dann, wenn ich mir überlege, was wir alles machen, also wir machen von Teichen, von Pflanzen, von Terrassen, Naturstein, Holz, alles Mögliche. Und dann kommt dann irgendein Kunde und sagt, ich will das aber so und so haben. Und dann muss derjenige, der wirklich kreativ ist, auch mal sagen, nee, das ist ökologisch unsinnig und es passt auch nicht. Und deshalb, entweder machen wir das so, wie ich das gerne hätte, oder ich mache diesen Auftrag nicht.
Bevor die Folge jetzt gleich losgeht, möchte ich jetzt schon um Entschuldigung bitten. Ich bin gerade dabei, die ganze Folge hier zu schneiden und habe dann festgestellt, dass es Störgeräusche gibt, anscheinend von einem Mobilfunktelefon, das neben dem Lautsprecher lag, beziehungsweise neben dem Mikrofon. Ihr kennt das vielleicht noch von früher, wenn ihr ein Handy neben dem PC-Lautsprecher habt liegen lassen und dann eine SMS reinkam, dann kam dieses und sowas in der Art kommt es leider auch. Also alle, die Kopfhörer benutzen und diese Folge hören, ich bitte jetzt nochmal um Entschuldigung, aber wir haben die Folge auf jeden Fall drin gelassen und möchten die rausbringen an der Stelle, weil die Qualität vom Gespräch ist super und grandios und die Störgeräusche sind auch nicht die ganze Folge über, also bitte verzeiht uns das und viel Spaß beim Reinhören.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Digital Mobil Vernetzt. Hallo Thomas.
Hallo Inka.
Ja, heute waren wir bei Frank Schröder zu Gast und durften vorweg seinen wundervollen Garten bestaunen und besichtigen. Und dann im Anschluss bei Kaffee und Kuchen haben wir eine Folge Digital Mobil Vernetzt aufgenommen. Ja, Thomas, wie fandest du es denn mit Frank?
Ja, das war super. Also das war ein riesiger Wunsch von mir, so eine Folge mit ihm aufzunehmen. Und ich fand das ganz toll, dass ich dich mit dabei nehmen durfte, weil du dich ja noch mehr interessierst für Gartendesign, Gartenplanung als Tobias an der Stelle. Und jetzt ähnlich wie bei der Folge mit Thorsten und mit Andreas Niepel und Anke Schmitz, liebe Grüße an der Stelle, war das für mich eine ganz schöne Geschichte. Genau, und vor allem, dass wir die auch vor Ort aufgenommen haben, das ist auch nochmal so ein bisschen eine andere Stimmung, die dabei rumkommt. Die Folge war super. Wir waren ja in Lindlar und jeder von euch, jeder Gallerbauer von euch, der das so hier hört, dem möchten wir wärmstens empfehlen, da mal einen Besuch abzustatten. Frank wird auch demnächst auch Workshops anbieten für Trockenmauern. Ich mache jetzt mal einfach hier unbezahlte Werbung an der Stelle. Aber er wird aus seiner Vergangenheit ein bisschen erzählen. Aber was hat er denn so erzählt, Inka?
Ja, er hat erzählt, dass er mal einen etwas größeren Betrieb hatte. Also er hat mal deutlich mehr Mitarbeiter gehabt. Jetzt sind es nur noch zwei Personen, die die Gärten umsetzen. Also er und seine Frau. Und ja, bei ihm ist es auf jeden Fall sehr, sehr spannend zu sehen, dass er einen sehr, sehr großen Faktor zum einen auf die Nachhaltigkeit legt, also die Wiederverwertung von Materialien und zum Beispiel ja, die Ausgeglichenheit von Flora und Fauna, also die Habitatbildung für wilde Tiere. Das ist einfach toll zu sehen, weil das einfach nicht jeder Gartenplaner so macht.
Und gleichzeitig ist Frank auch ein ziemlich kritischer Mensch, was ich sehr schätze. Also wir haben kritisch auch über das Thema Gartenplanung gesprochen, aber auch das Thema Wachstum. Also muss es immer höher gehen, muss es immer weiter gehen, muss es immer größer werden oder da ein bisschen mit zu brechen oder vielleicht noch mal zufrieden zu sein mit dem, was man so schaffen kann. Genau, aber ich würde nur sagen, wir halten uns nicht lange auf, sondern...
Genau, wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören.
Ja, an der Stelle herzlich willkommen beim Podcast Digital Mobil Vernetzt. Hallo Frank.
Ja, hallo.
Genau, wir sitzen mit Inka und Frank hier in seinem schönen Haus. Wir essen gerade tatsächlich Apfelkuchen mit leckerem Vanilleeis und nehmen diesen Podcast mit dem Blick auf deinen herrlichen Garten auf. Und genau, es soll heute so ein bisschen einmal um die Gartengeschichte gehen, also Gartenkultur in Deutschland, so wie du das so siehst. Ja, erster Punkt, wie siehst du aktuell so die Gartenplanung in der Szene? Also wo entwickelt sich das hin? Wie stehst du dazu?
Also die Gartenplanung ist ja ganz eindeutig, weil es relativ junge Leute sind, die jetzt im Gartenbau aktiv sind, digital. Bei mir ist das ja so, ich kann ja gerade mal mit dem Computer umgehen. Und dementsprechend mache ich alles immer noch, wenn ich was plane, zeichnerisch, ganz normal händisch. Und meistens ist es eigentlich auch so, dass ich in den Kundengarten gehe, mir das Ganze angucke und anhand des Geländes einen Plan entwerfe. Also direkt ad hoc, ohne großartige Zeichnung. Dann habe ich bestenfalls noch Fotos dabei, was man halt mit den einzelnen Teilen machen kann. Und dann setze ich mich mit dem Kunden zusammen und sage, gucken Sie mal hier, dieser Teil könnte zum Beispiel so mal so aussehen wie dieses Foto, was ich Ihnen jetzt hier zeigen kann. Mhm. Ja, und dann wird ein grobes Konzept entwickelt. Und ich bestehe eigentlich immer auf einen sogenannten Vertrauensvorschuss. Das heißt also, meine Kunden sollten dann schon mich akzeptieren, dass ich halt Fachmann bin und nicht versuchen, selbstständig da irgendwelche Wolkenkuckucksheime sich aus in ihren Garten reinzuholen. Und das ist natürlich ein sehr, sehr großes Problem, weil die meisten Leute haben irgendeine Vorstellung vom Garten, die ja teilweise recht merkwürdig ist. Und dementsprechend versuche ich halt als Fachmann, dem entgegenzuwirken und dann eine Planung herzustellen, die das Allerbeste aus diesem Garten rausholt. Und dafür ist bei mir immer relativ wichtig, dass auch der ökologische Aspekt da nicht zu klein, zu kurz kommt. Und dass halt eben auch die Tiere, die in diesem Garten in Zukunft leben könnten, ihr Refugium kriegen und der Garten für die Kunden interessant ist. Mhm.
Und wie siehst du das so im Vergleich? Wenn du so, also bist ja jetzt auch schon sehr, jetzt als Rolle, auch als Admin in dieser Gruppe, kriegst du auch viel mit, wie andere Leute das machen.
Ja, ich sehe halt viel digitale Zeichnungen. Mhm. Dann dieses SketchUp fand ich total interessant. Also ich finde es total irre, dass man diesen Garten so in 3D darstellen kann, dass man hingehen kann und sogar die einzelnen Pflanzen in den Garten integriert. Wobei ich das nach wie vor, aber das liegt auch vielleicht auch mal im Alter, relativ seelenlos finde. Mhm. Also ich finde es nach wie vor sehr viel schöner, anhand von Fotos zu arbeiten. Das ist natürlich immer ein Problem, man muss diese Fotos auch haben. Also ich mache seit 20 Jahren Fotos von, oder seit 30 Jahren Fotos von meinem Garten und habe dementsprechend die nötigen Bilder, um den Leuten jede Situation im Garten zeigen zu können. Und das ist natürlich bei jemandem, der vielleicht gerade mal 5 Jahre oder sowas in dem Laden ist, oder im Job ist, ein bisschen problematisch, weil der muss dann ja etwas, was er nur im Kopf hat, visualisieren. Und das kann man natürlich toll mit so einem Programm, vor allen Dingen auch 3D, man kann dann rauf und runter fahren und so. Was mir aber immer auffällt, ist, die Leute sind total verliebt in ihr eigenes Computersystem und nicht in den Garten, den sie da eventuell bauen könnten. Mhm. Und ich finde es halt wichtiger, dem Kunden rüberzubringen, dass ich nicht ein tolles Computerprogramm habe, wo ich das visualisieren kann, sondern dass ich einen tollen Garten bauen kann. Das ist ein bisschen so wie mit dem Bagger. Ich kann mit dem Bagger unheimlich tolle Löcher bauen, aber keinen schönen Garten. Und so sehe ich das momentan. Aber ich muss nochmal sagen, ich habe halt auch eine gewisse Altersklasse, dass ich also solche Sachen, ich kann sie gar nicht bedienen. Also ich wäre froh, wenn ich es könnte, dann würde ich wahrscheinlich auch visualisieren, aber das würde ich dann halt mehr so machen wie Carsten Ivan oder sowas. Also tatsächlich auf dem Computer zeichnen und nicht mit irgendwelchen Tools versuchen, irgendwelche Terrassenbeläge oder sonst irgendwas hinzukriegen, sondern ich würde dann hingehen und tatsächlich von der Pike auf eine Gartensituation zeichnen, die dann in 3D dargestellt werden kann.
Wie machst du deine Pflanzplanung?
Alles im Kopf. Das heißt, das ist wie bei der Gartenplanung auch. Also ich habe eine gewisse Anzahl an Stauden und Gehölzen im Kopf und überlege dann, wir haben den und den Standort, die und die Belichtung, was kann da gut aussehen. Also ich gehe jetzt nicht selten hin, dass ich wirklich was zeichne für eine Gartensituation. Da hilft mir natürlich auch wieder meine Erfahrung. Ich mache das ja schon seit über 30 Jahren und es ist halt immer sehr schön, dann zu sehen, ach, die Pflanze könntest du jetzt auch nochmal wieder nehmen. Und dann muss ich natürlich dem Kunden auch beibringen, wie kann sein Garten toll aussehen, wie sieht das Grundkonzept aus, kann man das akzeptieren oder akzeptiert es der Kunde auch, dass er das haben möchte. Und dann gehe ich hin anhand der Pflanzen, die ich im Kopf habe oder die ich teilweise sogar selber im Garten stehen habe, die Kombinationen, die dann in dem neuen Garten zu realisieren.
Und wie machst du das dann im Kundengespräch? Also wie überzeugst du deine Kunden dann davon, bestimmte Stauden, Beete, sage ich mal, zu etablieren, einzusetzen? Oder lassen die dir dann wirklich komplett freie Hand?
bei der Arbeit?
Also am schönsten ist natürlich, wenn sie mir komplett freie Hand lassen. Das haben die meisten Kunden noch nicht geschnallt, dass wenn man dem Gärtner, also dem Kreativen, freie Hand lässt, dass sie viel mehr für ihr Geld kriegen, als wenn sie ihn in irgendwelche Barrieren einengen. Mhm. Und das ist dieser Vertrauensvorschuss, den ich da eben mal erwähnt hatte. Es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie man auftritt. Und wenn man den Kunden gut vermitteln kann, dass man wirklich Ahnung hat, also sprich über die Fotos, über die Arbeiten, die man vorher schon geleistet hat, dann ist es sehr, sehr viel einfacher, als wenn man da hinkommt und der Kunde hat überhaupt keine Ahnung, wer da vor einem steht. Und dementsprechend ist es bei mir natürlich relativ einfach, den Leuten zu sagen, weil das fast immer Kunden sind, die irgendwelche anderen Kunden kennen, die wissen also, was auf sie zukommt, ist es für mich relativ einfach, denen gewisse Konzepte dann für den Garten vorzuschlagen. Ich muss auch nochmal wiederholen, also je mehr Freiheiten man dem Kreativen lässt, desto größer ist die Chance, einen wirklich ganz, ganz tollen, unikaten Garten zu kriegen.
Ja, da bin ich definitiv bei dir.
achtest du dann mehr irgendwie auf die, sag ich mal, auf die Einrichtung der Kunden oder stellst du gezielte Fragen, um rauszufinden, welchen Stil die haben wollen?
Also ich stelle natürlich die Frage, was stellen sie sich vor, um mal zu wissen, was sie eigentlich haben wollen. Und dann ist es für mich viel wichtiger, den Garten zum Haus zu integrieren, als dass der Kunde sagt, ich möchte gerne das und das da und dahin haben. Sondern für mich ist immer wichtig, dass zum Beispiel aus dem Küchenfenster zum Beispiel eine Blickachse durch das Küchenfenster in den Garten geht. Oder dass, wenn man im Wohnzimmer sitzt, genau da, wo das Sofa steht, und man guckt von da aus raus in den Garten, dass da auch irgendwas Besonderes ist. Das heißt, ich mache keine Bauteile in den Garten, sondern bei mir sieht das immer so aus, dass Haus und Garten nachher eine Einheit bilden. Und deshalb ist bei mir um das Haus rum auch immer alles relativ eckig. Oder dass zum Beispiel um eine 90-Grad-Ecke an einem Erker ist dann ein Dreiviertelkreis oder sowas drumherum, damit man sieht, das Haus und der Garten gehören zusammen. Und es ist kein Bausatzgarten, wo man sagt, dann kommt da ein Gartenhäuschen hin und da kommt eine Terrasse hin und da der Teich. Und das muss alles irgendwie zusammenpassen. Und da habe ich so ein Grundkonstrukt. Ich nehme die Fassade des Hauses und klappe die in den Garten rein. Und die Punkte, die dadurch entstehen, dass die Fassade im Garten liegt, das sind dann zum Beispiel Eckpunkte, wo Terrassen, Beete oder Teiche oder sonst irgendwas ihren Anfang oder ihr Ende finden.
Also Fluchtpunkte, Hilfslinien, Sichtachsen. Ja.
Genau. Ganz wichtig ist auch, sämtliche Wände der Häuser finden sich im Garten auch wieder. Mhm. Also organisch wird es bei mir immer erst ab, sagen wir mal, 5, 6, 8 Meter außerhalb des Hauses, weil die meisten Häuser sind nun mal eckig und ich finde es immer nicht passend, wenn organische Formen an eckigen Fassaden sind. Mhm. Also bestenfalls Kreise oder Viertelkreise oder sowas, aber letztendlich so was Geschwungenes fängt bei mir immer erst relativ weit im hinteren Teil des Gartens an.
Also wenn es dann natürlicher wird, also mehr genau. Urwaldmäßiger wird.
Ja. Das ist ja bei unseren Gartenanlagen ja auch so, ach, das muss ich übrigens noch kurz erwähnen, also der Garten hier ist von meiner Frau und von mir gebaut worden. Also wir haben den Garten zusammen gemacht, weil du eben gesagt hast, das ist mein Garten.
Ach sorry, ja, deine Frau ist nicht da. Nee, klar, tut mir leid. Ja, natürlich.
Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Wie war die Frage?
Das Thema war, je weiter ich herauskomme, ach so, genau, in den Garten.
Je weiter man vom Haus wegkommt, desto wilder und üppiger kann es werden. Mhm. Und desto organischer oder desto uneinsichtiger, dass man also nicht mehr die Blickachsen überall hat. Nur wenn man direkt am Haus ist, finde ich, sollte es schon so sein, dass Kantensteine, Terrassen, Wege irgendwie einen Bezug zum Haus haben. Mhm. Ganz wichtig dabei ist auch für mich eine Fassadenbegrünung, also Kletterpflanzen. Weil oft ist es ja so, man hat einen großen Betonklotz in einem Grundstück stehen, der als Fremdkörper mittendrin steht. Und die ideale Verbindung, um ein Haus an den Garten zu integrieren, ist über Kletterpflanzen. Das heißt also, wenn ich irgendwo eine Fassade habe, die begrünbar ist, dann kommt da auch, wenn es irgendwie möglich ist, eine Kletterpflanze dran, um praktisch den grünen Pelz, der im Garten vorhanden ist, auf die Fassade zu projizieren.
Also hole ich quasi das Haus in den Garten rein, wenn man es sieht. Ne? Magst du ein bisschen erzählen über deine Art und Weise, wie du Gärten gestaltest, wenn es darum geht, einen Kreislauf zu bilden?
Also für mich ist ja relativ wichtig dieser Begriff Nachhaltigkeit. Und das ist natürlich relativ problematisch, als Mitteleuropäer überhaupt nachhaltig zu sein, weil die Energie, die wir verbrauchen, einfach nur dadurch, dass wir da sind, ist so enorm, dass eigentlich Nachhaltigkeit immer ad absurdum geführt wird. Aber ich versuche trotzdem, oder wir versuchen trotzdem, möglichst viel mit historischen Baumaterialien oder mit natürlichen Baumaterialien zu arbeiten. Gerne mit Recycling. Also wenn man zum Beispiel hier mal sieht, das kann man natürlich jetzt im Podcast nicht hören.
Ich habe ein paar Fotos gemacht für unser Instagram.
Ah, alles klar. Auf jeden Fall hier zum Beispiel unser Wintergarten, der ist mit alten Ziegelsteinen gebaut. Da ist eine alte Tür, die ist beim Antikhändler gekauft. Das Holz, was wir hier verbaut haben, ist zum Beispiel tatsächlich hier direkt aus dem Wald nebenan. Das hat ein Bauer gefällt, der ein eigenes Sägewerk hat und uns dann zurechtgeschnitten. Und das finde ich recht wichtig, dass man sagt, man sollte gucken, dass man so wenig wie möglich Betonfertigteile verbaut, zum Beispiel. Das ist natürlich super, super schwierig, weil da braucht man natürlich auch die richtigen Kunden für.
Aber gerade jetzt zu der Zeit, wo das Thema Betonalternativen natürlich wieder hochkommt.
Ja, was ich super finde, sind zum Beispiel, das habe ich bis jetzt noch nicht verstanden, warum sich keine Firma darauf spezialisiert, einfach alles mögliche an alten Betonpflastersteinen zu sammeln und die einfach als Patchwork-Betonpflaster wieder verkauft. Also für mich total schleierhaft, weil die sind alle, wir haben ja deutsche DIN-Normen, das heißt, die sind alle 8 cm hoch. Das heißt, es gibt zigtausend verschiedene Betonpflastersteine aus allen, von allen möglichen Herstellern, die aber alle 8 cm hoch sind, könnte man also wunderbar als Alternative nehmen, um damit Terrassen zu bauen. Da gibt es ja diesen Holländer, der hat vor 10 Jahren angefangen, dieses bunte Holz als Möbel zu verbauen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee. Der hat einfach buntes Holz genommen vom Sperrmüll. Also wenn irgendwo ein Haus abgerissen worden ist und da waren blaue Bretter dabei, hat er die gesammelt und was weiß ich was. Und da hat er die deutschen Designmöbel rausgebaut, die mittlerweile auf der ganzen Welt gefragt sind für ein richtiges Geld. Aber bei Betonpflastersteinen, die werden alle weggeschmissen. Und das ist für mich nicht nachvollziehbar. Also wir haben schon mal eine Anlage gemacht, der Kunde hatte Sienna-Pflaster. Das sind in 3 verschiedenen Größen, das sind so Dinge aus den 80ern. Und dann haben wir die einfach umgedreht. Das heißt, wir haben einfach die Betonseite, die eigentlich die schlechte Seite ist, nach oben gedreht. Das sah ultramodern aus und wir brauchten die Pflastersteine nicht abzutransportieren. Jetzt ist eine super geile Einfahrt, die super schön aussieht und praktisch mit nur einem Aufwand, dass du da eine neue Ausgleichsschicht drunter musste. Und total zufrieden, der Mann. Und irre Geld gespart, weil sonst muss das alte Zeug weg und neues muss her.
Schaffst du durch diese, also du erzählst ja sehr viele Geschichten an der Stelle. Also wenn du erzählst, das kommt daher, das kommt daher und gibst dem Ganzen einen Rahmen, hast du das Gefühl, dass du dadurch den Wert enorm steigerst an der Stelle?
Bei den Kunden? Mhm. Ja, also die Kunden wissen, die meisten haben das ja noch nie realisiert, dass man auch mit alten Sachen tolle Sachen machen kann. Mhm. Und wenn man dann hingeht und sagt, hier, dieser Stein ist, was weiß ich, 200 Jahre alt und war mal in irgendeinem alten Haus verbaut, dann finden die das schon toll. Es ist aber nicht so, dass da die Begeisterungsstürme losbrechen, wo es halt relativ oft dazu kommt, dass die Leute das richtig toll finden, ist bei alten Ziegelsteinen, also sprich Feldmannsteine oder alte Reichsklinker. Das kann man den Leuten wirklich richtig gut beibringen, dass das ein richtig toller Werkstoff ist. Weil in den 80er, 90er Jahren war es ja en vogue, alles mit Riemchen zu verkleiden und die Dinger sind ja oft pottenhässlich. Und wenn man dann die Originalsteine sieht, also die Originaldinger, die sagen wir mal bis 1950, 60 verbaut worden sind, die haben ja alle Charme, die sehen alle unterschiedlich aus, weil da gab es halt eben diese DIN-Norm noch nicht, dass alles gleich aussehen musste. Heutzutage müssen die Riemchen ja mit einer DIN-Norm hergestellt werden, dass sie unterschiedlich aussehen. Statt einfach hinzugehen und so zu machen wie früher, einfach die Dinger brennen und dann nochmal brennen und dann sehen die halt alle unterschiedlich aus. Aber das ist irgendwie nicht gewollt. Also das Monochrome ist irgendwie so im Deutschen verhaftet. Mhm. Das sieht man jetzt auch an den RAL 7016 Häusern, die alle irgendwie gleich aussehen. Alle anthrazitfarbene Fenster. Und da fehlt halt Charme und Leben. Und das kann man mit historischen Baumaterialien super kriegen, die teilweise sogar billiger sind als moderne Werkstoffe.
Hast du das Gefühl, dass dadurch, wir Gärtner sind ja die Kreativen an der Stelle, dass wir dadurch so einen Einfluss haben? Also gerade Einfluss, natürlich haben wir einen Einfluss, was Klima angeht und so weiter, weil wir ja die Gärtner sind, die natürlich pflanzen. Aber was diese Veränderung angeht in dem Garten, dass man einen Lebensraum schafft.
Also den Einfluss hätten wir, wenn wir genug Standing hätten, dass wir auch mal Aufträge ablehnen. Das heißt also, wenn da wieder ein Kunde kommt, der 300 Quadratmeter Betonsteinpflaster gelegt haben möchte und wir machen das einfach, dann verdient man da vielleicht Geld dran, aber das ist nicht das, was die Gartenkultur weiterbringt. Das heißt, man ist dann nur der Erfüllungsgehilfe seines Kunden und wir sind ja nun mal eine sehr, sehr kreative Branche. Also wir sind eigentlich mit die kreativste Branche, die ich mir überhaupt vorstellen kann, weil wir haben Höhe, Breite, Tiefe, ist ja klar, ne? Und dann haben wir auch noch den Faktor Zeit über das Wachstum. Und das gibt es sonst nirgendwo. Dann, wenn ich mir überlege, was wir alles machen, also wir machen von Teichen, von Pflanzen, von Terrassen, Naturstein, Holz, alles Mögliche. Und dann kommt dann irgendein Kunde und sagt, ich will das aber so und so haben. Und dann muss derjenige, der wirklich kreativ ist, auch mal sagen, nee, das ist ökologisch unsinnig und es passt auch nicht. Und deshalb, entweder machen wir das so, wie ich das gerne hätte, oder ich mache diesen Auftrag nicht. Und das ist natürlich sowieso eine Gratwanderung, dann nicht arrogant rüberzukommen. Aber ab einem gewissen, sagen wir mal, ab einem gewissen Level der Kreativität kann man sich das auch mal erlauben. Und diese Betonfertigteil-Landschaftsgärtner, die sind ja sofort ersetzbar. Jeder kann Betonpflaster setzen, jeder kann Elsteine setzen, jeder hat einen Bagger und was weiß ich was, aber die Kreativen in der Branche, die kann man nicht ersetzen. Und da müssen wir eigentlich hin, dass viel, viel mehr Leute kreativ sind und das Künstlerische mehr in den Vordergrund stellen, statt eben einfach nur riesige Flächen zu bearbeiten.
Wie machst du das in deinen Planungen? Du kommst ja zum Teil auch in Bestandsgärten rein und hast dann da vielleicht auch Altgehölze stehen. Versuchst du die immer zu erhalten oder auf jeden Fall zu erhalten? Oder wie gehst du da vor?
Also es kommt ganz, ganz selten vor, dass Bestandsgehölze irgendwie wegkommen. Außer es ist eine Fichte, dann muss natürlich die Kettensäge da rein. aber eigentlich wird fast alles behalten. Besonders wertvolle Gehölze, die halt an der falschen Stelle stehen, werden dann umgepflanzt. Wir hatten mal einen Garten, da stand eine Kalmie, wert 5000 Euro, mitten im Garten. Und der Garten musste drumherum gebaut werden. Und da habe ich natürlich dann den Garten nach dieser Kalmie geplant. Das ist dieser Garten, der auch bei Garten des Jahres mit drin ist, mit dieser geschwungenen Mauer. Mhm. Und diese Kalmie, die ist praktisch das Highlight des Gartens. Und dann haben wir die Anlage, unsere Gartenanlage, drumherum gebaut. Und das finde ich immer ganz wichtig, dass man nicht einfach erstmal mit dem Radlader durchfährt, als man alles rodet, sondern den Kunden auch davon überzeugt, wie wertvoll sowas ist. Und das funktioniert halt relativ einfach, indem man sagt, gehen Sie mal in eine Baumschule, gucken sich diesen Ahorn da an und kaufen den mal nach. Und dann werden Sie sich wundern, was so ein Ding kostet. Und dann haben Sie noch nicht gepflanzt. Und dann klingelt es bei vielen Leuten. Da übertreibe ich auch gerne mal mit den Preisen, jetzt wie zum Beispiel mit der Kalm, die hat natürlich keine 5.000 gekostet, sondern höchstens 2. Aber 2.000 Euro ist ja auch noch eine Nummer.
Einkaufspreis.
Ja, genau. Ja, und was ich gerne mache, ist vorhandene Stauden, wenn die nicht verunkrautet sind, sichten und wiederverwerten. Finde ich immer sehr, sehr spannend. Besonders so Pfingstrosen oder sowas. Ganz oft hat man ja im Garten irgendwelche Pfingstrosen, die schon seit 30 Jahren da stehen. Und die möchte ich natürlich gerne entweder erhalten oder zumindest dann umpflanzen und woanders hinsetzen. Ja, also grundsätzlich so viele wie möglich, so viele Pflanzen wie möglich aus dem Bestand erhalten.
Bemerkst du das so dadurch, dass du halt dieses, du lebst das ja an der Stelle, dass du andere Leute damit schon mitziehst? Also es gibt so den Begriff beim Klimaschutz der CO2-Fußabdruck. Mhm. Ne? Es gibt aber auch CO2-Handabdruck, also quasi andere Leute damit mitzuziehen, mhm. mit zu beeinflussen.
Also ich glaube nicht mitziehen, sondern ich beeinflusse Leute, die sowieso schon in diese Richtung tendieren, dass es noch andere Spinner gibt, die auch so denken. Mhm. Denn das ist ja leider nun mal so, dass die sogenannten Ökos, die sind ja immer irgendwie ein bisschen, werden ja immer ein bisschen schief angeguckt, aber da gibt es ja echt eine ganze Menge von. Mhm. Und das ist meines Erachtens die Galabau-Branche, die die meiste Zukunft hat. Weil die anderen, habe ich ja eben schon mal erwähnt, sind alle ersetzbar. Weil Betonfertigteile kann jeder Tiefbauer. Aber ökologisch sinnvolle Gärten, da muss man ein gewisses Know-how haben. Und da kann man, das muss man lernen. Das andere, das ist ratzfatz beigebracht. Da geht es ja letztendlich nur um die Gewinnmaximierung, wer kann es am schnellsten. Und beim ökologischen Fußabdruck, beziehungsweise bei den naturnahen Gärten oder Naturgärten, da muss man so viel Know-how haben, das kann man sich nicht eben mal so anlesen. Das muss man dann schon erwerben.
Denkst du, also unsere Branche wächst ja und geht ja immer weiter nach oben. Also mehr Firmen, mehr Umsatz und so weiter. Wir haben ja so viele Krisen jetzt, sag ich mal, also Corona, Wirtschaftskrisen haben wir ja so überstanden, dass es geht ja immer weiter. Denkst du jetzt so mit Inflation und so weiter, wenn wirklich mal eine Krise kommt, dass man sich dadurch
absetzen kann und sagen kann, ich kann dadurch einen Mehrwert schaffen, wo ich dann, sag mal, einen Vorteil habe, einen Wettbewerbsvorteil?
Ja, wahrscheinlich schon. Nur wenn es richtige Krisen gibt, ist ja der Galabau das allererste, wo man sparen kann. Weil dann kann man nur noch in den hochpreisigen Segmenten was werden. Und da haben wir natürlich das Problem, dass wir ein Steuersystem haben, was also nicht unbedingt so förderlich für die Gesamtwirtschaft ist. Mhm. Und dann werden etliche auf der Strecke bleiben. Und ich glaube nicht, dass man dann im ökologischen Sektor da was werden kann, weil dann müsste man ja hochpreisige Kunden haben, die ökologisch interessiert sind. Und das ist eher selten, würde ich mal sagen.
Ja, wann würde das Sinn machen? Das ist CO2-Bepreisung im Garten? Also, oder?
Nein, es würde Sinn machen, wenn der Staat endlich mal erkennen würde, dass Ökologie und Naturschutz und was weiß ich was alles, dass das einen Geldwert bringt. Mhm. Das heißt, wenn ich mir überlege, was an Infrastruktur geschaffen wird, wie viele Milliarden an Steuergeldern dafür rausgeschmissen werden, und wenn es aber um ökologische Belange geht, also um Bachrenaturierungen, um klimaresiliente Wälder oder was weiß ich was alles, da muss man betteln, um überhaupt ein paar Euro zu kriegen. Und der Faktor, dass Ökologie eigentlich keinen monetären Wert hat, der macht es, führt dazu, dass wenn es tatsächlich mal eine Krise gäbe, dass dann auch viele Ökogärtner eben nicht mehr konkurrenzfähig sind oder halt Aufträge kriegen. Dabei wäre es dringend notwendig, also von mir aus könnte es Gärtner geben, die nur noch Blumenwiesen in der freien Landschaft anlegen. Aber das macht ja keiner, weil das ist nicht hip. Das heißt, Blumenwiesen, also jetzt ökologisch sinnvolle Blumenwiesen, haben keinen direkten monetären industriellen Wert. Und das ist das Grundkonstrukt in Deutschland. In Deutschland muss ja alles irgendwie industriemäßig sein. Also man muss industrielle Landwirtschaft betreiben, man muss Großindustrie haben und. Und immer alles auf Kosten der Ökologie. Und dementsprechend wäre es deutlich besser, wenn der Staat mal umschwenken würde und endlich mal erkennt, was so ein Naturschutzgebiet eigentlich wert ist. Weil es gibt theoretische Zahlen, was sowas alles wert ist. Also ein Baum ist dann so und so viel wert und was weiß ich was alles. Es wird aber praktisch nie umgesetzt. Weil letztendlich die an den Schaltstellen sitzen, für die ist so ein Baum nur so viel wert, dass man in 10 Minuten mit der Kettensäge weg hat und Brennholz daraus machen kann. Und solange wie dieser Faktor nicht ist, kann man mit Baufeldräumung als Gartenlandschaftsbauer mehr Geld verdienen, als wenn man dieselbe Fläche dann ökologisch aufwertet mit einer Blumenwiese oder mit was weiß ich irgendwas.
Ja, du hast ja vorhin auch so von dem Thema Know-how gesprochen, wo wir jetzt nochmal bei einem anderen Thema wären, der Habitatbildung, der Fauna. Da hast du ja einen großen Anteil dran, dass du, wenn du Gärten planst, Habitate bildest und für die Tiere planst. Wie bist du darauf gekommen und wie hast du dir da dein Know-how angelernt,
also angeeignet? Ich habe mich selbstständig gemacht 1990 und habe zu dem Zeitpunkt war ich beim Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland und habe von Anfang an fast ausschließlich für Leute vom BUND gearbeitet. Das heißt, das waren alles Leute, die sowieso schon ökologisch unterwegs waren und die dann halt auch einen ökologisch wertvollen Garten haben wollten. Deshalb, ich habe in den ersten 10 Jahren praktisch nur Feuchtbiotope gebaut, also Massen, halt dann teilweise Bachrenaturierungen gemacht fürs Umweltamt der Stadt Bergstadtbach. Und das ist aber alles total zurückgefahren worden irgendwie, weil die Leute wollen zum Beispiel keine Teiche mehr haben. Die wollen jetzt alle Schwimmteiche, am besten mit unfassbar viel Elektronik und mit unfassbar viel Pumpen drin. Zum Glück gibt es auch ein paar, die dann sogenannte Ökoteiche dann haben wollen, die eben ohne Technik funktionieren. Aber letztendlich ist das, je schlimmer es wird, desto weniger wird ökologisch gearbeitet. Und wenn ich mir überlege, dass so ein Pumpensystem, also ich habe mal ausgerechnet, oder beziehungsweise ein Kollege von mir, der hatte mir das mal erklärt, der meinte, zwischen 1.000 und 1.500 Euro, und das war vor 3 Jahren, kostet das jedes Jahr der Strom für so einen Schwimmteich.
Ja.
Und dann frage ich mich, wie kann das sein? Wir leben in Zeiten von Energiekrise und von Insektensterben und. Und die Leute bauen sich Schwimmteiche im Garten statt Biotope. Was halt in den 90er und 2000er Jahren deutlich anders war.
Ja.
Also ich würde mal sagen, in den ersten 20 Jahren meiner Selbstständigkeit habe ich bestimmt 200 bis 300 Teiche gebaut und Bachläufe und so ein Kram. Und jetzt in den letzten 10 Jahren vielleicht noch 10 oder 15.
Aber geht dieser Trend zu den Pools in dem Sinne? Meinst du, geht dann wieder zu Ende? Oder?
Nee, weil das ja Leute sind, die richtig Geld haben. Und es ist gerade en vogue. Das heißt, das ist eine Mode. Ja klar, irgendwann wird es wieder vorbei sein. Aber momentan ist es en vogue, dass man auf jeden Fall einen Pool haben muss. Zum Glück sind die Dinger so teuer, dass dann viele Leute doch wieder abspringen und sagen, nee, das ist mir dann doch zu teuer.
Ja.
Und es macht Sinn, wenn man eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, wo man den Strom, den dieses Konstrukt braucht, selber herstellen kann. Dann ist da eigentlich gar nichts gegen zu sagen. Aber Fremdstrom für einen Pool zu brauchen, der dann auch noch aus Beton meistens gebaut wird, also das ist eine Ökobilanz, die ist lächerlich. Ne? Das muss also wirklich nicht sein. Natürlich, jeder Trend hat auch seine Klientel und seine Leute, die das dann halt auch machen. Aber ich würde zum Beispiel, wenn mich ein Kunde fragen würde, da sind wir wieder bei dem Thema eben, dass man auch mal Nein sagen muss, wenn von mir einer so ein Ding haben wollte, dann würde ich ihm sagen, ich baue ihnen einen Ökoteich, also einen großen Teich, wo man auch drin schwimmen kann, aber ich baue ihnen nichts, wo Elektrik und Pumpensystem und sonst was drin sind. Ne, weil das ist allein diese Geschichte, dass man in so kristallklarem Wasser schwimmen will. Warum holt man sich da nicht ein normales Schwimmbad? Weil der Energieaufwand ist ungefähr derselbe. Ne, das soll ja ein bisschen ökig sein, ne, so mal mit klarem Wasser, aber wenn da mal eine Alge drin rumschwingt, dann ist schon Land unter. Und das muss ja auch nicht sein.
Ist das diese Kontrolle, die man dann nicht mehr hat, sodass die Arbeit, also Pflegeleicht will ich gar nicht sagen.
Ne? Ja, das ist ja das grundsätzliche Problem bei Gärten. Die Leute, die naturnahe Gärten haben wollen, die haben keine Kontrollzwänge. Das heißt, die kriegen dann ein Blümchen und freuen sich darüber, wenn es wächst. Ganz viele andere haben dieses Kontrollproblem. Wenn da es zu viel wächst, dann kommt schon, kann man das schneiden? Oder das wird zu groß oder wie auch immer.
Oder jetzt zur Zeit. Ne? Also jetzt sieht man ja bei ganz vielen Gärten, wo die den Garten immer noch tatsächlich winterfest machen. Ne?
Ja, dieser Begriff winterfest, da kriege ich ja schon wieder die Krise. Ne? Also etwas winterfest machen. Ja. Also wenn ich was winterfest machen will, dann binde ich irgendwie Schirme zusammen, wenn ein Sturm kommt oder so. Aber winterfest ist ja totaler Quatsch. Das ist auch wieder, da setzt man sich ein Ziel, dass man zu einem gewissen Zeitpunkt den Garten in einen gewissen Zustand versetzt. Was für ein Quatsch. Ne? Also der Garten, man muss den Garten ja nicht nach seinen Jahreszeiten unterordnen, sondern nach dem, was da gerade blüht oder wächst oder wie auch immer. Allein diese Laubbläser und diese Laubbläser und dieses Laubdogma, dass Laub auf gar keinen Fall irgendwo rumliegen darf, das ist ja schon krank. Also wenn ich mir überlege, dass wir sammeln Laub, das heißt, wenn irgendwo am Straßenrand Säcke mit Laub sind, dann sammeln wir das, weil wir das zum Mulchen brauchen. Also wir haben selber natürlich eine ganze Menge Laub, aber man kann Laub zu so tollen Sachen einbauen, als Mulchdecke, als Igelschutz oder einfach nur als unkrauthemmendes Mittel. Also wir haben hier teilweise Flächen, wo wir 40 cm Laub drauf gemacht haben, wo vorher Giersch war, der ist jetzt weg. Einfach nur durch das Auflegen von 40 cm Laub und da rein wird dann direkt gepflanzt. Da schreibe ich übrigens demnächst für die Dega Galabau noch einen Artikel drüber.
Du hast ja gesagt, du bist ja schon auch sehr lange selbstständig. Mhm. Du hast früher mehr Mitarbeiter, hast du gesagt, wo du uns vorhin rumgeführt hast. Mittlerweile bist du ja jetzt nur noch mit deiner Frau quasi selbstständig. Aber trotzdem arbeitest du ja noch mit Galabauern ab und zu zusammen, wenn es irgendwie rumgeht, Maschinenverwendung zu haben und so weiter. Was würdest du jetzt Selbstständigen raten, wenn die jetzt quasi gerade anfangen in die Selbstständigkeit und überlegen, okay, ich möchte irgendwie wachsen, ich möchte Mitarbeiter einstellen und auch so die Zusammenarbeit, also was mache ich, was gebe ich ab?
Also grundsätzlich ist die Frage, ob dieses Wachstum unbedingt sein muss. Also wir sind ja darauf gepolt, wir sind ja gerade so konditioniert, dass immer Wachstum da sein muss. Dass seit ich denken kann, ist immer nur Wachstum, Wachstum, Wirtschaftswachstum, Wachstum, Wachstum und so weiter. Und die Frage ist, dieses Wachstum, das ist ja so ein Selbstläufer. Das heißt, das ist aufgrund unseres Steuersystems, müssen wir wachsen. Damit man mehr abschreiben kann, ne, da muss man noch mehr Aufträge machen und so weiter und so weiter. Und da muss man halt gucken, ob es wirklich sinnvoll ist, dieses Wachstum weiter so zu befeuern, wie das halt immer so gewesen ist. Stattdessen würde ich lieber hingehen und sagen, bevor ich jetzt wie alle anderen, also zu meiner Zeit früher war das so, jeder hat sich sofort einen 7,5-Tonner und einen Minibagger gekauft und hat die direkt, was weiß ich, 150.000 oder noch mehr Schulden auf dem Konto und mussten dann loslegen und allen Scheiß machen, damit sie das alles abbezahlen konnten. Und ich habe das Gefühl, das ist heute immer noch so. Außer bei so ein paar Leuten, die auch sagen, Ich kann auch klein. Weil letztendlich ist es so, man verdient entspannter sein Geld in einem kleinen Betrieb als in einem großen. Aber wenn ich allein überlege, dass man eigentlich 80.000 Euro rechnen muss für einen Gesellen an Umsatz, das muss man ja erstmal erwirtschaften. So, wenn ich jetzt aber nur zu zweit bin, dann kann man vielleicht nicht diese großen Aufträge stemmen, wobei das auch immer relativ ist, kommt ja auf den Zeitfaktor ein bisschen an, dann bin ich deutlich zufriedener unterwegs. Und der Faktor ist halt, macht ein Geld zufrieden und ein großer Betrieb, der richtig was weghaut, oder macht es einen zufrieden, wenn man genug zum Leben hat, kleine Aufträge macht und eben vielleicht mit einer Kooperation mit einer anderen Firma zusammen dann trotzdem noch die großen Sachen wuppen kann. Also bei mir ist das so, ich vermisse tatsächlich etwas diese großen Aufträge, die wir früher gemacht haben.
Okay.
Das ist tatsächlich so, das ist aber eine reine Ego-Geschichte, weil früher hat man halt einfach Riesenteiche gebaut und was weiß ich. Also das geht jetzt alles nicht mehr, weil wir nur zu zweit sind. Nur wenn ich mir überlege, was man zu zweit alles wegschaffen kann, wenn man die nötige Zeit hat, dann ist man halt eben nicht nach einem Monat fertig, sondern erst nach vier. Dafür hat man aber trotzdem eine Riesenanlage geschaffen. Und wenn man mit Kooperationen das macht, dass man zum Beispiel sich irgendeine Firma sucht, die auch mal was baggert oder sowas oder ein bisschen Material transportiert, dann kann man auch große Projekte wuppen, ohne einen riesen Kundenstamm zu haben, ohne einen riesen Angestelltenstamm zu haben. Man muss natürlich die richtigen Kunden dafür haben. Da fängt das wieder von vorne an. Man muss ein gewisses Standing haben, man muss die Leute überzeugen können, dass man den besten Garten aus dieser Fläche des Kunden machen kann, um dann das realisieren zu können, was man sich da geplant hat. Und dann spielt das bei den Kunden unter Umständen dann gar keine Rolle mehr, dass es vier Monate dauert.
Hat ja gleich auch einen viel persönlicheren Wert, als wenn man da irgendwie mit einer großen Kolonne, sage ich mal, anrückt.
Ja, das, vor allen Dingen die Qualität ist ja immer die Frage. Wenn ich jetzt hingehe und habe da 30 Mann am Arbeiten, oder sagen wir nur 10, und muss dann einen Auftrag nach dem anderen abreißen, da leidet ja auch die Qualität runter. Und bei uns war das immer so, ich war immer mit auf der Baustelle und bei uns sind die kleinsten Details noch irgendwie interessant. Das ist natürlich dann so eine Sache, wenn man mit 5 Leuten unterwegs ist und muss dann alle 5 Mann auf dieser einen Baustelle da beschäftigen. Das ist natürlich schon schwierig. Deshalb ist es jetzt viel, viel entspannter, nur zu zweit zu sein. Und trotzdem haben wir dieses Jahr auch einen Auftrag gemacht, oder wir haben jetzt dieses Jahr doch dieses und letztes Jahr einen Auftrag gemacht, der ist einfach auch riesengroß. Also den hätte ich auch früher mit meinen 5 Leuten noch machen können. Nur dann halt in einer viel schnelleren Geschwindigkeit. Und wie gesagt, dieses persönliche Verhältnis zum Kunden ist natürlich auch total super. Wir hatten jetzt unsere Gourmet-Baustelle, da sind wir jeden Tag bekocht worden. Also, und alles immer vegetarisch, also erstaunlich. Und da gab es Kaffeepause mit allem drum und dran. Das sind dann Kunden, die wissen zu wertschätzen, was man da so leistet. Und jetzt ist halt die Frage, was ist ein Mehrwert? Ich kann mit meinem 10-Mann-Team 3 Baustellen gleichzeitig abreißen, mache riesen Umsätze, muss tausende von Euro Steuern bezahlen, habe einen riesen Maschinenpark und fühle mich total toll, weil ich irgendwelche Bagger habe, die andere nicht haben. Und habe dann Stress und was weiß ich was alles, weil dann ist immer einer krank und dann nochmal einer krank und dann ist die Maschine kaputt. Oder ob ich hingehe und habe ein super persönliches Verhältnis zu meinen Kunden, bin da 2 Monate mit täglicher Verpflegung und mache denen einen tollen Garten mit allem Zip und Zap und bin danach zufrieden. Und habe keinen Stress und habe nur schaffe nur das, was ich selber schaffen kann, muss man halt für sich selber abwägen.
Würdest du dich als reich bezeichnen?
Nee. Achso, du reich an Erfahrung.
Nein, weil
also, doch, reich auf jeden Fall. Wenn ich hier rausgucke und sehe, was meine Frau und ich hier für einen Garten geschaffen haben, einen 10.000 Quadratmeter großen Garten, den wir zu 99% komplett alleine geschafft haben, allerdings über 30 Jahre oder 26 Jahre, dann fühle ich mich sehr reich.
Frank, du bist jetzt auch, ich weiß nicht, seit wie lange, seit ein paar Monaten, ein halbes Jahr oder so?
Nee, ich meine seit über einem Jahr.
Ah ja, dann fast Jubiläum, oder?
Ja, ich muss mal gucken, ich meine seit über einem Jahr.
Jedenfalls gibt es ja diese Galabau-Profis-Gruppe schon seit einer Weile. Und ich glaube, das kam bei dir, glaube ich, weil du so ein bisschen aufmerksam auf die Gruppe wurdest und dann durch reingekommen bist, weil... Weil ein Admin ging oder
wie? Nee, der Robert den Schröter ist ja gestorben. Stimmt. Das war aber noch ein bisschen anders. Das war so: Der Tjaart Svendeborg hat gesagt, ich soll mich doch einfach mal in der Gruppe da.
Grüße an der Stelle, Tjaart.
Ja. Ich soll mich mal in der Gruppe da ein bisschen engagieren. Habe ich da angefangen und fand das total spannend, weil das ja alles Gleichgesinnte sind. Und habe dann immer gepostet und gemacht und getan. Und dann hatten wohl der Toni Limburg, der Marco Gelha und der Robertin Schröter, mhm. die hatten dann überlegt, dass sie mich nochmal als Verstärkung nehmen wollten.
Ja.
Und in dem Moment ist praktisch der Robertin gestorben.
Ja.
Das heißt, ich habe den fast nie kennengelernt. Also ich habe ganz am Anfang noch vielleicht ein oder zwei Mal mit dem was geschrieben und dann ist er ja verstorben. Und dann bin ich halt in diese Gruppe da reingerutscht, also als Moderator. Ich bin kein Administrator, ich bin Moderator da.
Ja, ja.
Und habe dann in dieser Gruppe dann immer ein bisschen was gepostet und finde das auch immer super interessant, was die anderen so machen. Das ist vor allen Dingen was, man hat ja dann einen Überblick über die Schweiz, über Österreich, mhm. über Deutschland und zwar von oben nach bis unten, also total irre. Da sind auch ein oder zwei dabei, die kommen aus Norwegen, glaube ich. Also die sind ausgewandert, ein Dänis, also einer, der nach Dänemark ausgewandert ist. Und das ist super, super interessant, was die wo alle so machen. Mhm. Dadurch lernt man natürlich auch ein paar Leute kennen, die besonders interessant sind. Dann bin ich auch noch hingegangen und habe aus so ein paar Naturgartengruppen noch Leute reingeholt. Also die Birgit Helbig ist dann über mich da reingekommen. Mhm. Und das ist sehr, sehr schön zu sehen, wie facettenreich der Galabau ist. Und dann vor allem, ich hätte nie gedacht, dass ich noch so viel lernen kann. Also allein das beste Beispiel ist diese Probst-Vakuumheber. Ne?
Ja.
Was habe ich früher? Wir haben früher alles von Hand gemacht. Also 70 Kilo Platten alleine so hingelegt, weil ich nicht wusste, dass es so ein Ding gibt. Und dann schrieb dann einer, ja, ich habe jetzt so einen Vakuumheber und zwar einen, den man zu zweit tragen kann, also ohne Bagger. Ne? Und ich, das kann aber nicht wahr sein. Und so ein Ding werde ich mir nächstes Jahr kaufen, also dieses Jahr noch kaufen, für nächstes Jahr einen Auftrag, weil das einfach so genial ist, dass man einfach so schlug an so eine Platte dran und dann kann man die zu zweit einfach da so reinheben, senkrecht, statt sie diagonal rauszuheben.
Letztens war das Thema hier Exoskelett.
Ja, genau. Ja. Exoskelett finde ich ja, das ist ja nach wie vor der Burner. Das ist leider immer noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Aber das ist natürlich klar, weil das sind Spezialbereiche. Also ich stelle mir ein Exoskelett vor, dass man praktisch in einem Roboter drin steht und mit seinen Bewegungen diesen Roboter bewegt. Mhm. Also sprich, ich packe nicht mehr mit meinen Händen den Stein an, sondern ich packe mit den Händen des Roboters die Steine an. Also ich bewege mich, mache mit meinen Händen eine Bewegung und dann fährt dieses Exoskelett, was ein bisschen größer ist als ein Mensch, hin und packt dann zum Beispiel diesen Stein. Das fände ich total irre. Aber so, da sind wir noch ganz weit von weg. Wobei diese Boston Dynamics Geschichte, das sind ja dann Roboter, die wirklich unfassbare Bewegungen schon machen können. Die könnte man dann halt eben, wie du das, glaube ich, mal vorgeschlagen hast, neural steuern oder wie auch immer. Dass man also von mir aus in einem Gestänge sitzt, wo man halt diesen Roboter mit durch die Gegend laufen lässt. Aber da sind wir noch sehr, sehr weit weg
von. Man kann sich auch gar nicht vorstellen, also wie weit die Entwicklung da natürlich ist. Ne?
Ja.
Ja.
Also ich gehe eigentlich davon aus, dass wir in 20 Jahren jeder unseren eigenen Roboter hat. Mhm. Also so wie bei iRobot, so vom Prinzip her. Und wenn ich mir überlege, wie schnell das mit Handys, mit Tablets, mit Internet und alles gegangen ist, also wenn da keine gravierende Einschränkung kommt, glaube ich schon, dass jeder von uns irgendwann so ein Ding zu Hause hat und dann sagst du deinem Roboter, mach mir mal einen Kaffee oder stapel mir den Stein da vorne hin oder wie auch immer. Da gehe ich eigentlich relativ stark von aus.
Welche Aufgaben hast du so als Moderator an der Stelle?
Ja, ein bisschen die Leute zu unterhalten, deshalb poste ich da mal relativ viel. Mhm. Die ein bisschen zu animieren, dann dass die auch selber mal irgendwas machen. Deshalb stell ich ab und zu mal Fragen, wie macht ihr das oder sowas. Ne? Oder ich habe letztens zum Beispiel einen Post gemacht und Treppen gezeigt und wie das mit dem Treppenbau momentan funktioniert. Weil da gibt es ja diese Schrittmaßformel und das fand ich auch ganz interessant. Ich habe dann gefragt, ob man die Schrittmaßformel immer noch einhält. Keiner hat darauf geantwortet, alle haben nur ihre Treppen gezeigt. Ne? Also ich hätte gerne gewusst, ob die immer noch so arbeiten mit den 63 bis 65 Zentimeter oder ob die Schritte einfach größer geworden sind jetzt mit im Laufe der Zeit. Weil ich baue Treppen, die ein bisschen größer sind, weil die meisten Leute, mit denen ich hantiere, sind entweder relativ schnell unterwegs oder machen große Schritte, oder weil sie groß sind. Mhm. Deshalb diese kleinen Treppen mit den 63 Zentimeter, die finde ich total schlecht zu gehen. Ich habe lieber welche, wo eher so Richtung 70 cm kommen. Aber das hätte ich gerne gewusst, hat aber keine Antwort. Aber jedenfalls vom Prinzip mache ich sowas halt. Frage stellen, dann gucken, ob die Diskussionen vernünftig ablaufen, was übrigens deutlich besser geworden ist. Also die Leute sind alle sehr diszipliniert, gibt es ganz wenig Ausraster und das ist schon echt schön.
Das wollte ich gerade fragen, weil man hat das ja schon, dass Facebook mittlerweile also soziales Medium ist da fraglich manchmal bei manchen Gruppen an der Stelle. Auch gerade wenn man so Kommentare sich durchliest. Und in der Gallabauer Profisgruppe hat man ja schon das. Ich meine, die Gallabauer sind ja auch Leute, die dann mal ehrlich auf den Tisch hauen und sagen.
Richtig, deshalb haue ich auch ehrlich gerne mal wieder zurück.
Ja.
Also ich kann zum Beispiel den Satz nicht ab, ich dachte, wir wären hier eine Profigruppe. Weil da kriege ich echt zu viel, weil unser Metier ist so vielschichtig,
ja.
Da kann man nie alles wissen. Und nur weil man ein Spartenwissen hat, also weil ich genau weiß, wie diese DIN-Norm gerade funktioniert und der andere das aber nicht weiß, muss man sich nicht da hinstellen und zu sagen, ich dachte, wir sind hier in Profigruppe, weil man kann im Galabau nicht alles wissen. Und wenn da einer dabei ist, der von mir aus noch nie Betonpflastersteine gelegt hat, dann ist es halt so, dann muss man es hinnehmen. Und nicht darauf rumhacken und sagen, was bist du denn für einen? Du kannst doch nicht mal Betonpflaster legen. Ne?
Ja, deshalb ist ja der Galabau gerade so vielschichtig.
Ja, eben. Und vor allen Dingen gerade die Leute, die dann sowas posten, ne, von wegen, bist du hier Profi oder nicht? Wenn ich die frage, sag mir mal 10 Gehölze mit Herbstfärbung, da kommt dann nämlich auch nichts. Und das ist auch Standardwissen, von mir zum Beispiel.
Mhm.
Und deshalb muss man da einfach sich ein bisschen zurücknehmen und einfach die anderen auch mal ihr Nichtwissen verbreiten lassen.
Was mich auch interessiert, man im Moment ist ja so ein Trend, dass irgendwie jeder irgendwie ein Buch schreibt.
Mhm.
Ja, also jeder, auch die Gartenplaner so, der die man so kennt in Deutschland, schreiben irgendwie fast alle Bücher. Mhm. Warum hast du noch nie ein Buch geschrieben?
Das ist echt eine gute Frage. Also wir haben Nico und ich haben schon einen Plan, aber ich habe da einfach keine Zeit zu. Ich schreibe viel lieber hier mal für die Gartenpraxis einen Artikel oder für die Degagalabaum einen Artikel. Gerne so mal so eine Kolumne oder sowas. Und Buch, das, oder andersrum, das mit dem Buch ist so eine Sache. Ich würde natürlich super gerne ein Buch über unseren Hof schreiben.
Mhm.
Irgendwann mal. Problem ist aber, wir haben nie Aufzeichnungen gemacht. Es gibt ja Leute, wie zum Beispiel der Peter Janke, beziehungsweise sein Mann, der Michael Frinke, der schreibt jeden Tag auf, was die gemacht haben. Also die schreiben dann zum Beispiel auf, wir haben heute eine Exocorder gepflanzt und das war an die und die Stelle mit Datum und so und Wetter dabei. Und die Disziplin hatten wir nie. Das heißt, meine Daten, die sind ausschließlich in Fotos und in Videos. Also das, was wir hier auf dem Hof gemacht haben, könnte ich dokumentieren, nur indem ich alle Videos gucke und mir alle Fotos angucke und dann die Daten dazu passe. Und das ist natürlich relativ aufwendig. Aber irgendwann werden wir das mal machen, weil das schon interessant ist, was zwei Männekes hier so geschaffen haben. Aber die Frage ist natürlich auch, weil bei mir spielt der monetäre Faktor immer relativ wichtig, bringt mir das irgendwas? Also bringt mir das, wenn ich jetzt, ich setze mich da Stunden und Tage lang hin und schreibe dann so ein Buch über den Ommertalhof und nachher kaufen da zwei Leute und ich denke mir dann, super, dafür habe ich jetzt hier wochenlang gearbeitet. Und nur ein Buch für mich schreiben oder für uns schreiben, da habe ich nicht so viel Interesse.
Also denkst du, es muss sich lohnen, ein Buch zu schreiben, wirtschaftlich gesehen?
Fände ich sehr, sehr positiv. Das fände ich also einen schönen Beieffekt, weil ich sehe das ja, was an Büchern in Buchhandlungen verramscht werden. Da hat man die dollsten Gartenbücher, die kriegt man dann dafür 5 Euro oder sowas, wo ich mir dann denke, das kann nicht wahr sein. Da hat irgendeiner mal an diesem Buch, der hat da Forschung betrieben, der hat da, was weiß ich, jahrelang Fotos gesammelt und hat das verlegt und gemacht und getan. Und dann hat er da, was weiß ich, 5000 Stück von drucken lassen und 3000 muss er jetzt verramschen. Und das fände ich halt doof. Da hätte ich keinen Bock drauf.
Es gibt ja jetzt schon so ein paar, sag mal, Ikonen in der Gartenbranche, die nicht mehr leben, worüber nicht genug Daten gesammelt wurden, wo man schon denkt, schade, dass es da nicht jemanden gab, der da ein Buch drüber geschrieben hat. Oder Daten erfasst hat.
Ja, das stimmt. Aber heutzutage ist ja alles digital irgendwie hinterlegt.
Mhm.
Also wenn ich mal ins Gras beiße, dann gibt es so viel digitale Daten von uns im Netz. Deshalb, so what?
Ab wann war dir klar, dass du so deinen Lebenssinn gefunden hast, in dem, was du tust?
Also 2 Minuten nach meiner Geburt. Ich weiß nicht. Lebenssinn...
Ich war ja schon einmal hier.
Ja.
Und da hast du mir auch den Garten gezeigt und so weiter. Und irgendwann habe ich dann gesagt, also du hast ja schon irgendwie den Sinn deines Lebens gefunden. Hast du sofort rausgekommen, jo, klar.
Ja, das wollte ich gerade sagen, du hast gerade ab wann gesagt.
Mhm.
Ne, da habe ich jetzt nach einem Jahr gesucht. Also wir haben, wie gesagt, den Hof 1996 gefunden. Und vorher konnten wir nie Gärten so machen, wie wir es für uns machen würden. Mhm. Also das heißt, der Garten hier ist so gebaut, wie wir damals das Know-how hatten. Heutzutage würden wir ihn tatsächlich noch ganz anders machen. Deshalb, wenn jetzt zum Beispiel mal so Partien hier absterben, nehmen wir an, irgendwelche Wühlmäuse gehen hier durch oder irgendwas, dann kann man neu kreieren. Aber grundsätzlich ist so, 1995, 96 haben wir ja zusammen hier also ein Gelände gesucht, wo wir uns verwirklichen können. Und 96 haben wir es halt gefunden. Und seit 96 bauen wir hier auf diesem Gelände ja unser Lebenswerk. Und man kann sagen, seit dem Zeitpunkt ist es so, dass wir beide geerdet sind und beide sagen, boah super, das ist schon toll.
Nutzt ihr den Garten dann auch als Schaugarten, also dass ihr Kunden hier regelmäßig durchführt oder?
Auf jeden Fall, also der Garten ist eigentlich als Schaugarten konzipiert, also wie gesagt, ursprünglich ist er gebaut worden, um möglichst einen hohen ökologischen Mehrwert zu haben und für uns natürlich als Austobegrundstück, wo wir alles mal ausprobieren können und dann natürlich für die Kunden, das heißt, wenn irgendwas neu gebaut worden ist, haben wir natürlich die Kunden auch hier durchgeschickt bzw. durchgeführt und dann haben wir seit 2008 an der offenen Gartenpforte mitgemacht und das ist der Booster schlechthin gewesen. Dadurch, dass wir einen Garten haben, wo Leute, die sowieso schon für Garten interessiert sind, hinkommen können und sich das angucken, seitdem machen wir keine Werbung mehr. Das heißt also, seit 2008 haben wir nicht eine einzige Werbung mehr geschaltet, außer in diesem Gartenpforten-Flyer, weil da so viele Leute kommen, die Gärten sich angucken wollen und da bleibt immer irgendwer dabei, der sagt, boah, sowas will ich auch haben. Und das ist natürlich super, weil dann sehen die schon, was sie kriegen. Hm. Und das ist wie dieses Standing, um da wieder zurückzukommen. Das heißt, die Leute wissen, was auf sie zukommt und man kann denen Stücke aus diesem Garten verkaufen und braucht dann gar nicht mehr solche riesen Diskussionen zu führen für was weiß ich, will dies und das haben, sondern die suchen sich teilweise wirklich Stücke aus dem Garten aus, die dann mehr oder weniger modifiziert bei ihnen dann hinkommen.
Wie viele Besucher hast du dann so im Jahr?
Also das Extremste, was wir mal hatten, das war mal an einem Wochenende 900 Leute. Da waren wir Freitag.
Wo parken die denn alle?
Ja, eben, das war's. Das war nicht so entspannt. Das war, im Kölner Stadtanzeiger waren freitags ein Bericht über den Ommertalhof und Samstag, Sonntag war offene Gartenpforte. Und die Leute haben halt einfach auf der Straße geparkt und zwar mitten drauf und sind dann ausgestiegen. Das heißt, sie haben das Auto so auf die Straße gestellt, dass keiner mehr raus.
Alle sind gleichzeitig dann abends irgendwie, wo es alles so dunkel ungefähr war. Und,
das war schon echt heftig. Wow. Und seitdem haben wir immer eine Wiese auf, wo die Leute dann parken. Und wir haben im Schnitt, also in einem Jahr, jetzt nicht, dieses Jahr war eine Katastrophe, weil der September an dem Termin hat's geregnet, 33 mm an dem Tag. Das heißt, da sind sagen und schreibe 20 Leute gekommen. Normalerweise sind das 200. Und wir haben im Schnitt so um die 1000 Besucher im Jahr. In manchen was weniger und manchen was mehr. Leider ist es immer noch so, da sind ein paar junge Leute dabei. Hm. Aber die Altersstruktur ist leider immer noch so, es ist eher so 60 aufwärts. Das ist natürlich auch eine interessante Klientel, weil die Leute haben alle das nötige Geld und wollen dann halt auch einen schönen Garten haben. Aber ich fände es halt für die Gartenkultur sehr viel schöner, wenn jüngere Leute kämen. Was ich sehr schön finde, ist, wenn ab und zu mal ein paar von den Gallerbauer-Jungs kommen, aus dem Forum oder von den Mädels.
Ja.
Und was ich sehr, sehr begrüße, ist, wenn ab und zu mal ein Auszubildender kommt. Das finde ich immer super. Aber die sind ganz, ganz selten gesät.
Würdest du denn mal so einen Azubi irgendwie für einen Monat oder zwei dann hier so mitnehmen? So wie das zum Beispiel bei diesen Erasmus-Sachen gemacht wird?
Ja, es gibt ja dieses Exzellenzstipendiat.
Ja.
Und die wollten eigentlich dieses Jahr auch hier vorbeikommen, aber da waren wir im Urlaub. Oh. Deshalb war natürlich ein bisschen doof. Aber die waren, letztes Jahr war der Michael Dreisvogt auch mit einem Mädel hier, die war auch total angetan. Und das würde ich auf jeden Fall machen. Ne? Also da habe ich totales Interesse daran, dass Leute, die Spaß am Garten haben, also vor allem junge Leute, die Spaß am Garten haben, sich das hier mal angucken und auch hier mal mitarbeiten. Auf jeden Fall.
Du hast ja gerade gesagt, dass du hin und wieder auch junge Besucher hast.
Mhm.
Nun kenne ich das selber, wenn man jung ist und zum Beispiel ein Haus neu hat, dann sitzt das Geld vielleicht nicht ganz so locker.
Mhm.
Unterstützt du die Kunden auch dabei, dass du denen, sag ich mal, eine Planung zur Verfügung stellst und die das dann selber umsetzen oder du die in der Umsetzung begleitest und die Umsetzung nicht komplett übernimmst, sondern die machen das in großen Teilen selber oder...
Das ist ja mein Zukunftsmodell. Das mache ich jetzt schon seit 4 oder 5 Jahren. Also das heißt, wir planen, sie bauen. Mhm. Da wird vom Prinzip her eine komplette Baubegleitung gemacht. Das heißt, die kriegen einen Plan. Mhm. Und dann machen die irgendwelche Vorarbeiten. Ich fahre dann zum Beispiel dahin, wenn es um Staudenbeet geht oder sowas, dann bringe ich die Stauden mit. Dann werden die ausgestellt, die können die selber einbuddeln. Und dann erkläre ich das von klein auf, wie man so einen Garten zu handeln hat. Das geht per WhatsApp total super. Da haben wir jetzt gerade ein Kundenpärchen, die sind total super. Die haben überhaupt keine Ahnung von Pflanzen gehabt und haben als einzige in der ganzen Siedlung einen Garten, der mit Pflanzen ist. Das heißt, da sind drumherum junge Menschen mit Kindern, die alle in Steinwüsten wohnen. Also das Krasseste ist wirklich eine Familie, die haben permanent den Rollladen runter. Die sind, ich habe die einmal gesehen, die sind so um die 35, 40, haben ein kleines Kind. Die haben nicht eine einzige Pflanze im Garten. Die haben hinterm Haus Plastikrasen. Dann haben sie links vom Haus komplett alles nur Betonpflastersteine und 2 Garagen. Und vor dem Haus haben sie so eine, also wirklich, das ist eine richtige Schotterwüste, mit einem großen Findling drin. Und nicht eine einzige Pflanze in diesem Garten. Daneben, das sind welche, die haben dann 3 Formgehölze in der Schotterwüste und eine Thujahecke ums Haus und sonst auch nur, auch genau dasselbe, auch selbe Altersklasse. Und meine Kunden haben sich dann, die kamen dann über die offene Gartenpforte hier hin und meinten dann, sie würden gerne sich einen Garten von uns planen lassen. Dann habe ich aber erstmal gedacht, wir machen halt solche großen Gartenanlagen nicht und habe dann jemand anders besorgt, der hat dann die Steinarbeiten gemacht und wir haben dann die Bepflanzung gemacht. Und die beiden hatten wirklich von nichts Ahnung, also gar keine Ahnung. Und jetzt, nach einem Jahr schon, fangen die an, sich Gärten anzugucken. Das finde ich total irre. Also das finde ich total super. Und da kam letztens ein Foto, so sieht's heute aus, ne? Und eine Woche später, und so sieht's jetzt aus. Und ich dachte mir schon so, oh wei, jetzt habe ich die aber angesteckt, ne? Und die haben richtig Spaß daran. Und das ist das, wo ich richtig Spaß daran habe, Leute für Garten zu begeistern.
Ja, sehr schön.
Das würde ich sagen, ist ein tolles Schlusswort. Also an der Stelle, wir haben die Stunde fast voll. Und würde mich bedanken bei dir, Frank, für deine Zeit, für den leckeren Apfelkuchen an der Stelle.
Ja.
Und genau, Dankeschön.
Ja, ich danke auch.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.